Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Prüfungen, Plagiatsvorwürfe und ein teilweise frustrierter Lehrer, das sind heute unsere Themen. Und wie immer gibt es auch in dieser Campus- und Karrieresendung klare Ansagen.
Letztendlich muss man konsequent auch bei kleineren Verstößen den Doktorgrad entziehen.
Der Prominente, der da möglicherweise um seinen Doktortitel fürchten muss, ist Springer-Chef Matthias Döpfner. Mehr dazu gleich hier im Bildungsmagazin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Plagiatsucher, die werfen Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden von Springer, vor, dass er in seiner Doktorarbeit abgeschrieben haben soll. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, kam aber jetzt erst heraus, darüber berichten heute verschiedene Medien. Martin Schütz aus der Campus- und Karriere-Redaktion. Was wird Matthias Döpfner denn konkret vorgeworfen?
Also die Plagiatsjäger sind der Meinung, dass in der Arbeit nicht wissenschaftlich sauber gearbeitet wurde. Zur Anzeige bei der Frankfurter Uni hat das Martin Heidingsfelder gebracht. Er ist Gründer der Plattform VroniPlag und aus seiner Sicht hat sich Matthias Döpfner an diversen Stellen nicht an die notwendigen Zitierweisen gehalten und plagiiert. Und er sieht in der Doktorarbeit einen fragwürdigen Umgang mit Quellen.
Was heißt das genau?
Matthias Döpfners Doktorarbeit trägt den Titel Musikkritik in Deutschland nach 1945, inhaltliche und formale Tendenzen, eine kritische Analyse. Und darin ist etwa eine andere Dissertation aus dem Jahr 1938 als Quelle genannt. Und diese Arbeit stammt von einem Autor, der den Nationalsozialisten nahestand und von dem sich Döpfner in seiner Arbeit distanziert. Allerdings nicht nur das, sagt Martin Heidingsfelder.
Dabei ist zudem auch noch historischer Kontext zu betrachten, denn einer der Autoren wird in der Dissertation selbst so als nicht ganz zitierwürdig hingestellt, weil es aus den Zeiten des Dritten Reichs eben da einige Ausfälle in dessen Dissertation gibt. Und genau ausgerechnet von diesem Autor wird ziemlich umfangreich übernommen.
Und zu diesem Schluss kommt auch noch ein weiterer Plagiatsjäger, der Österreicher Stefan Weber, erhebt auch den Vorwurf, dass Döpfner aus dieser Arbeit abgeschrieben habe. Er will auf insgesamt 28 verifizierte Plagiate bei der Arbeit gestoßen sein.
Das Ganze ist von einem der Plagiatsjäger, von Martin Heidingsfelder an der Uni Frankfurt, angezeigt worden. Wie hat die jetzt reagiert?
Also die Goethe-Universität in Frankfurt hat gegenüber dem Deutschlandfunk die Anzeige bestätigt, dass es eben einen Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der Dissertation von Dr. Matthias Döpfner gebe. Es wurde eine Kommission zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten eingerichtet, die das eben jetzt prüft. Mehr wollte die Universität nicht mitteilen, weil es sich um ein vertrauliches Verfahren handle. Und laut dem Spiegel hat sich Matthias Döpfner bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er sei aber eben laut dem Springer Verlag über den Vorgang informiert.
Was erhofft sich denn Martin Heidingsfelder von seiner Anzeige?
Also er erhofft sich bzw. er erwartet nicht allzu viel von der Kommission der Universität Frankfurt, hält es aber im Grundsatz für absolut nötig, dass bei Plagiaten in solchen Arbeiten konsequent gehandelt wird.
Solche Arbeiten, die eben sich einen wissenschaftlichen Anstrich geben und dann in sich zusammenfallen, weil sie Plagiate haben, die schädigen der Wissenschaft. Und letztendlich muss man konsequent auch bei kleineren Verstößen konsequent handeln und im Zweifel auch den Doktorgrad entziehen. Und das ist hier ausreichend meines Erachtens.
Wann die Frankfurter Uni zu einer Entscheidung kommt, das steht nicht fest. Sie macht zum zeitlichen Ablauf keine Angaben. Wenn sie der Argumentation der Plagiatsjäger folgen sollte, dann könnte der Doktortitel aberkannt werden. Das regelt das Hessische Hochschulgesetz.
Martin Schütz über die Plagiatsvorwürfe gegen die Dissertation von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden bei Springer. Vielen Dank.
Gern.
Das Schulsystem in Bayern, das gilt ja jetzt nicht unbedingt als lax und leicht. Davon können ganze Kohorten von Schülerinnen und Schülern ein Lied singen. Und trotzdem zeigen sich die bayerischen Schulen und sogar das Kultusministerium derzeit von einer eher milden Seite. Wer schlechte Noten hat, der oder die bleibt nicht mehr zwangsläufig sitzen, sondern kann trotzdem versetzt werden als sogenannte Vorrückerin oder Vorrücker auf Probe. Anna Giordano über eine ganz besondere Konsequenz aus Lockdown und Corona-Pandemie.
Fritz Schäffer ist Lehrer am Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt. An seiner Schule hat in den Pandemiejahren fast niemand ein Schuljahr wiederholt.
Also in der Regel hat man geschaut, ob ein Vorrücken auf Probe irgendwie verantwortbar ist.
Vorrücken auf Probe bedeutet, die Kinder und Jugendlichen werden, auch wenn sie schlechte Noten auf dem Zeugnis haben, im Sommer erst einmal versetzt. Dann beobachten die Lehrkräfte bis Dezember, ob sie beim Schulstoff mithalten können.
Und wenn man da immer noch nicht sicher ist, dann kann ja diese Probezeit sogar auch noch mal verlängert werden. Und es gibt durchaus auch gar nicht so wenige Fälle, wo dann die Probezeit am Ende nicht bestanden wurde, also die Schülerinnen und Schüler dann doch wieder in die Jahrgangsstufe zurückgestuft wurden, in die sie eigentlich gegangen wären ohne Corona.
Dennoch zeigen die aktuellen Zahlen des Kultusministeriums, in den Pandemiejahren ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die ein Schuljahr wiederholt haben, etwas gesunken. Die Zahl der Vorrücker auf Probe dagegen hat sich verdreifacht und liegt im aktuellen Schuljahr bei 5.700. Vor Corona waren es noch 1.900. Grund dafür war eine Empfehlung des Kultusministeriums. Niemand sollte durch die Corona-Einschränkungen benachteiligt werden. Der Lehrer Fritz Schäffer aus Ingolstadt hat für diese Empfehlung Verständnis.
Wenn ein Schüler jetzt heute in der Schule nicht die Leistung bringt, die von ihm erwartet wird, woran liegt das? Liegt es daran, dass er durch Corona einen Schicksalsschlag in der Familie hatte oder dass er während der Zeit der Pandemie zu Hause sehr schlechte Verhältnisse vorgefunden hat für das Lernen zu Hause? Oder.
Begabung und Leistungsentfaltung seien sehr komplexe Vorgänge. Deshalb hält Fritz Schäffer grundsätzlich nicht so viel davon, den Leistungsdruck bei Kindern und Jugendlichen durch die Maßnahme Sitzenbleiben zu erhöhen. Ähnlich sieht das Fabia Klein. Sie ist stellvertretende Landesschülersprecherin in Bayern und hat selbst schon einmal ein Schuljahr wiederholt.
Wiederholen bedarf auch einiges an Eigeninitiative. Wenn ich jetzt nur wiederhole, weil ich wiederholen muss und gar nicht unbedingt besser werden will und mich da reinknie, dann bringt es auch nichts. Also ich glaube schon, dass Förderkurse da zumindest aus meiner Perspektive für den Großteil der Schülerinnen und Schüler deutlich sinnvoller ist.
Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, ist dafür, die Kinder und Jugendlichen mit Förderkursen zu unterstützen, statt sie einfach nur ein Jahr zurückzuschicken.
Es gibt viele Möglichkeiten, differenziert Schülerinnen und Schüler je nach Stärken und Schwächen mitzunehmen, abzuholen und zu begleiten. Dazu braucht es drei Sachen. Erstens Lehrer, zweitens Lehrer, drittens Lehrer.
Wegen des Lehrermangels, besonders an Grund- und Förderschulen, befürchtet Simone Fleischmann aber nun, dass die durch Corona entstandenen Defizite und Lernlücken vieler Kinder nicht aufgefangen werden können.
Wer fängt es auf? Oder ist es dann so, dass wir in 2-3 Jahren auf einmal wieder viele Wiederholer haben, weil diese Kinder eben nicht aufgefangen werden konnten? Das wäre fatal.
Denn bei aller Milde, die das Kultusministerium im Hinblick auf die Versetzungen hat walten lassen, für die Lehrpläne gab es bislang keine Kürzungen. Allerdings gibt es seit dem letzten Schuljahr die Möglichkeit, Schwerpunkte beim Unterrichtsstoff zu setzen. Die Umsetzung bleibt den Schulen überlassen.
Aus Bayern berichtete Anna Giordano.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung. Vom Sitzenbleiben oder dem Nicht-Sitzenbleiben haben wir eben schon gehört. Aber es gibt noch andere Schülerinnen und Schüler, die mit den Folgen der Schulschließungen in der Corona-Pandemie hadern. Diejenigen nämlich, die gerade auf ihre Abschlussprüfungen zugehen und die sich die Vorbereitung auf diese Prüfungen in den vergangenen 2 Jahren garantiert ganz, ganz anders vorgestellt haben. Meine Kollegin Petra Dirks hat Zehntklässlerinnen in einer Sekundarschule in Solingen besucht.
Es geht los. Erste Aufgabe 0,3 mal 100.
Ein bisschen Kopfrechnen fürs Warmwerden. Der Mathematik-Erweiterungskurs an der Sekundarschule Zentral in Solingen ist fix. Nur Sekunden brauchen die Schülerinnen und Schüler für die Aufgaben. Alle wissen, erst gleich geht's ans Eingemachte. Mathelehrerin Hanna Grieshammer weiß genau, wo der Kurs mit dem Stoff steht.
Also wir sind jetzt thematisch soweit durch. Wir gucken, dass wir jetzt eigentlich nur noch Themen wiederholen, einüben, dass wir nicht in Vergessenheit geraten.
Nur noch wenige Wochen sind es bis zu den zentralen Prüfungen. Lineare Gleichungen kommen definitiv vor. Hanna Grieshammer geht jetzt wieder und wieder Aufgaben mit ihrem Kurs durch, bis jeder Schritt sitzt.
Man merkt einfach, dass die Zeit knapp ist. Also dadurch, dass man jetzt 2 Jahre mit viel Unterrichtsausfall, mit Homeschooling verbracht hat, ist schon schwierig.
Sich den neuen Lernstoff zu Hause mehr oder weniger selbst anzueignen, war für viele hier schwierig. Marie zum Beispiel hat bei den linearen Gleichungen ein großes Fragezeichen.
Oh Gott, muss man gucken, was genau man da jetzt machen muss. Und das ist gerade etwas schwieriger.
Unsere Lehrerin war halt digital da, aber sie konnte nicht oft bei jedem eingehen, weil es sind ja viele Schüler, die wir hatten.
Es war halt schon relativ eine schwierige Zeit. Das waren ja auch nicht ein paar Wochen, die man aushalten konnte, sondern das waren schon ein paar Monate.
Wir hatten, glaube ich, ein halbes Jahr auf jeden Fall Pause, wo wir halt noch Online-Unterricht hatten, wo wir halt selber wirklich da üben mussten und was machen mussten. Wer nicht gearbeitet hat, ist halt nicht mitgekommen.
Oder man hatte einfach Pech und musste in Quarantäne. Und dieses Problem gibt es bis heute. Marie Klister und die anderen versuchen jetzt alles, um Lernlücken zu füllen.
Versuchen wir wirklich gerade noch alles, was darin vorkommen kann, uns irgendwie reinzuprägen, um das dann hinzukriegen. Es wird hart.
Dass Schulministerin Yvonne Gebauer an den zentralen Prüfungen festhält, findet Joachim Blümer vom Sprecherrat der Solinger Schulleiter ungerecht. Denn anders als die jetzigen Abiturienten haben die Zehner eine ganz andere Zeit hinter sich.
Ich denke, die Kinder, die jetzt in die ZPs gehen, die waren zu Pandemiebeginn 13 Jahre. Das ist eine Zeit, in der steht Bildung in der Lebensgestaltung nicht ganz vorne. Da sind ganz andere Themen da. Und dann ist die zentrale Prüfung auch noch ganz, ganz weit weg. Diese Herausforderung, sich selbst zu steuern und zu organisieren, ist sicherlich für diese Altersgruppe eine ganz, ganz andere, wie für junge Menschen, die schon kurz vor dem Erwachsenwerden stehen.
Die letzten Wochen vor den Prüfungen nutzen die Schülerinnen und Schüler vor allem, um zu üben und sich nochmal abzusichern. Die Probeprüfungen zeigen, wo sie mittlerweile stehen.
Ich finde halt, den ersten Prüfungsteil ist eigentlich relativ einfach, aber dann kommt der zweite und dann denke ich mir dann so, ui, das ist etwas schwerer.
Ja, ich fühle mich persönlich ganz gut vorbereitet, da man halt immer den ganzen Stoff, den man halt in den vorherigen Klassen gemacht hat, nochmal schön durchgehen kann. Also eigentlich habe ich jetzt zum Beispiel keine Lernlücken, weil ich halt die Aufgaben bearbeitet habe, die wir zu bearbeiten hatten. Und ich habe auch die alten Sachen wiederholt, damit ich fitter werde.
Aber es gibt einige, bei denen es noch lange nicht so gut läuft. Hanna Grieshammer versucht, ihre Schützlinge so gut es geht zu unterstützen. Obwohl sie weiß, dass Corona weiterhin verlässlichen Unterricht verhindern wird.
Man muss es auf sich zukommen lassen. Ich denke schon, wir werden weiteren Unterrichtsausfälle haben, also auch, dass einzelne Schüler fehlen, dass sie Unterrichtsstoff verpassen. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich weiß es nicht.
Die erste zentrale Prüfung ist am 10. Mai und bis dahin muss alles sitzen.
Wie gut geht es eigentlich den Lehrerinnen und Lehrern an Deutschlands Schulen? Nicht besonders gut. Auf diesen Gedanken könnte man jedenfalls kommen, wenn man ein Buch zur Hand nimmt, das am kommenden Montag in den Handel kommt und in das ich schon mal reinschauen durfte. 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, heißt es. Und geschrieben wurde es von Bob Blume, einem Lehrer und Blogger, der unter dem Namen Netzlehrer von Baden-Württemberg aus seine Ideen von guter Bildung in die Welt und vor allem ins Internet bringt. Ich habe mit Bob Blume vor der Sendung telefoniert und wollte von ihm wissen, Sie sprechen ja schon im Titel Ihres Buchs von Hass auf die Schulen. Das ist ein heftiges Wort. Hassen Sie die Schule wirklich so sehr?
Das ist in der Tat ein sehr heftiges Wort. Nein, es ist nicht so gemeint, vor allen Dingen gar nicht auf die Schule. Diese 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, das ist eine Metapher. Und im Grunde genommen hätte ich auch sagen können, 10 Problemstellen an der Schule, die mich oftmals wütend machen. Aber das wäre natürlich als Titel nicht ganz so gut gegangen. Im Grunde geht es um ein Gefühl der Frustration, der Wut, die überführt werden soll in konstruktive Vorschläge, dahingehend, wie die Schule verändert werden kann.
Sie sprechen schon relativ früh in dem Buch von einem ganzen Problempanorama, mit dem Schule zu tun hat. 10 Punkte haben Sie sich rausgesucht. Gibt es einen, von dem Sie sagen, das ist das größte Problem, das ist das, was am meisten drückt und belastet?
Auch hier würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass es ein Zusammenspiel ist. Das große Problem an Schule ist, dass der Anspruch, der an sie gestellt wird, auf der einen Seite und die Unterstützung in unterschiedliche Richtungen laufen. Das heißt, alles, was jetzt an Schule herangetragen wird, sei es Digitalisierung, Inklusion, Integration und überhaupt auch Chancengleichheit soll quasi nebenbei gemacht werden, während alles andere weiterläuft. Das war auch jetzt in Corona der Fall. Und ich glaube, dass wenn man die verschiedenen Punkte, die verschiedenen wichtigen Punkte, die Schule erfüllen soll, ernst nimmt, dann muss auf der anderen Seite auch Unterstützung her. Und damit meine ich Ressourcen, Personal und vor allen Dingen auch Freiräume dafür, die Schule dann auch so zu entwickeln, dass sie im 21. Jahrhundert ankommen kann. Denn das ist meines Erachtens nicht immer der Fall.
Die Corona-Krise, die Sie gerade angesprochen haben, ist ja gerade am Anfang von vielen auch so interpretiert worden als Chance, Schule tatsächlich zu verändern und mit einer anderen Schule aus dieser Krise herauszukommen. Bei Ihnen klingt das jetzt ein bisschen so, als sei das nicht gelungen, als sei das nicht möglich gewesen.
Ich glaube, man muss da einfach über unterschiedliche Welten sprechen. Gerade online, und ich argumentiere ja oft auch aus dieser Netzperspektive, hat man gesehen, dass als Corona begonnen hat und die Schulen geschlossen haben, eine unglaubliche Dynamik entstanden ist, wo Lehrkräfte sich gegenseitig geholfen haben, sich unterstützt haben, Konzepte geschrieben haben und ja tatsächlich auch diesen fast schon Enthusiasmus hatten, dass sich jetzt was tun kann. Auf der anderen Seite hat man dann aber gemerkt, dass erstens die Voraussetzungen gar nicht überall gleich waren. Und das wäre wahrscheinlich auch noch beschönt. Also manche Schulen konnten gar nicht loslegen, weil noch gar nichts da war, auf das man aufbauen konnte. Und auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass diese Konzepte, die da teilweise sehr gut funktioniert haben für die individuellen Schulen, entweder nicht gewollt waren, politisch nicht angenommen wurden oder sogar bekämpft wurden, kann man fast sagen. Und das war sozusagen dieses große Spannungsfeld, was sich da gezeigt hat. Also ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die etwas verändern wollten und dann aber eine Situation in diesem Komplex Bildungssystem, das dafür gesorgt hat, dass es im Prinzip nicht weiterging oder dass die Veränderungsprozesse auf eine solche Form gebracht wurden, ja, dass sie im Grunde genommen gar keine tatsächlichen Veränderungen mehr waren.
Aber kann man denn in einer solchen Situation, wenn Sie das so beschreiben, überhaupt noch Hoffnung haben, dass Schule sich verbessern lässt, wenn die Erfahrung sozusagen immer wieder vor die Wand zu laufen, die Erfahrung da ist, keine politische Unterstützung zu bekommen, die Erfahrung da ist, dass es zu wenig Ressourcen gibt, kann man da überhaupt noch auf Veränderungen und Verbesserungen hoffen?
Das denke ich schon. Ja, also ich bin im Grunde genommen ja auch ein unverbesserlicher Idealist. Und es zeigt sich, dass beispielsweise Schulleiter, übrigens ganz, ganz wichtige Personen in solchen Veränderungsprozessen, nicht weil sie alles selber machen müssen, sondern weil sie eben auch Freiräume für ihre Kolleginnen und Kollegen schaffen können. Dass jedenfalls Schulleiter, die mutig sind und auch schauen, wo gibt es innerhalb dieses Systems Freiräume, dass die es schaffen, Schulen auch auf ganz neue Wege zu bringen. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die Gewinner der Schulpreise, die man so nachschauen kann, immer Schulen sind, die quasi trotz der verschiedensten Hinderungsgründe es geschafft haben, Lernen völlig neu zu definieren. Also das ist auf jeden Fall möglich.
Die schaffen aber doch diese Veränderungen, gerade bei Schulpreisen, häufig deshalb, weil sie einen unwahrscheinlichen Leidensdruck vorher verspüren. Kann man daraus sozusagen rückschließen, das System muss erstmal richtig vor die Wand fahren, bevor es sich verbessern kann?
Ja, ich glaube, es ist genauso falsch zu denken, dass dieses System quasi von Grund auf revolutioniert werden kann. Also wir fangen sozusagen from scratch an, als auch zu glauben, dass das System selber, also dieses Bildungssystem, mit einem Mal vor die Wand fährt, sondern das, was ich jetzt gerade bemerke, was man übrigens ja auch in Studien sehen kann, ist, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer einem Leidensdruck ausgesetzt sind. Ich bekomme beispielsweise auch Nachrichten über die sozialen Netzwerke, wo Leute sagen, ich würde gerne arbeiten mit den Kindern, ich würde gerne meine Ideen weiterbringen, aber entweder lässt man mich oder ich habe zu wenig Zeit oder ich habe sowieso schon viel zu tun, dass sich im Prinzip zeigt, dass dieser Prozess des gegen die Wandfahrens eigentlich schon begonnen hat. Und das wäre auch sozusagen mein Appell, dass politisch viel mehr mit den Praktikern gesprochen werden muss, um abzugleichen, kann überhaupt geleistet werden, was gefordert wird. Momentan würde ich sagen, diejenigen Schulen oder diejenigen Einzelpersonen auch, die innovativ sind, die mutig vorangehen, die machen das meistens trotz des Systems und nicht wegen des Systems.
Bob Blume, Lehrer und Blogger über die Problemzonen der Schule und über sein neues Buch 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Erscheint am Montag für 22 Euro im Mosaik Verlag. Dankeschön. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.